Deutschlandfunk, kontrovers.
Nicht einmal jeder Fünfte vertraut der Regierung noch. Das geht aus der jüngsten Allensbach-Studie hervor. Und das bekommen die Parteien der Großen Koalition auch zu spüren. Nach der SPD jetzt auch die CDU, die sich im Vorfeld ihres Parteitags auch eine Personaldiskussion geliefert hat. Der Machtkampf ist dann zwar ausgeblieben in Leipzig, aber von ihrem Parteitagsmotto Deutschlands starke Mitte scheinen die Christdemokraten derzeit weit entfernt. Die CDU, so der Eindruck, sucht nach einer Strategie und kann auch die Zweifel an ihrer Vorsitzenden nicht ausräumen. Selbstkritik und weiter so kann diese CDU das Land noch führen. Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Zagatta am Mikrofon und drei Gästen, die den CDU-Parteitag sehr genau verfolgt haben. Aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio, sind uns zugeschaltet Anja Meyer, die Parlamentskorrespondentin bei der Tageszeitung Taz, und Professor Oskar Niedermayer, bis zu seiner Emeritierung Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Und aus Düsseldorf ist Ulrich Reitz mit dabei, Publizist und Ex-Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen. Und wo immer Sie uns zuhören, können Sie sich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen. Mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, auf die Frage, ob diese CDU das Land noch führen kann.
Helga Hesse, Leipzig. Sie kann unser Land noch führen. Sie ist die einzige Volkspartei. Was sollen wir mit den anderen Parteien anfangen?
Peters aus Herford. Die CDU ist meilenweit nach links gerückt. Sie ist ein Kanzlerinnen-Wahl- und Klatschverein. Sie hat kein Profil mehr, sie ist verschlissen.
Hoffmann aus Regensburg, auf gar keinen Fall. Man sagt ja, in Deutschland ist jede zweite Führungskraft ungeeignet. Das ist auch bei der CDU so. Also das liegt einfach an der Frau Merkel. Dadurch, dass aber jeder sein Pöstchen und sein erträgliches Einkommen behalten möchte, sagt keiner was.
Sova aus Hannover, es war überhaupt keine Selbstkritik. Und weiter so kann es auch nicht gehen. Und Frau AKK kann es nicht. Sicher ist bewiesen in diesem einem Jahr, dass die Dame überfordert ist. Aber die CDU ist für die politische Arbeit in unserem Land sehr wohl bereit und auch wichtig.
Sabine Meyer aus Nürnberg. Das, was wir am Parteitag gesehen haben neulich, ist nichts weiteres als Versöhnungssex. Die Konflikte, die schwelen aber weiter, und Sie werden sehen, es dauert nicht lange, dann bricht das alles wieder auf. Für mich der Hoffnungsträger ist wirklich Markus Söder.
Bauersfeld, Hannover. Die verlorenen Wahlen der letzten Jahre zeigen, dass die derzeitige CDU-Führung nicht mehr in der Lage ist, konsequent zu führen. Deshalb ist es notwendig, dass neue Leute in die Spitze der Partei kommen.
Brückner aus Dortmund. Ich bin von dem Auftreten von Herrn Merz auf dem Parteitag ziemlich enttäuscht. Ich hätte mir da mehr Angriffslust erwartet.
Sie haben es gehört, viel Kritik. Mit Versöhnungssex hat da eben eine Hörerin den CDU-Parteitag verglichen, und die Konflikte, die würden ganz schnell wieder aufbrechen. Ein überwiegend kritisches Echo auch in den Medien. Da heißt es, verlogenes Klatschen sollte Geschlossenheit vortäuschen. AKK sei eine Überlebende, keine Siegerin, und von diesem Parteitag sei kein Aufbruchssignal ausgegangen. Die CDU stehe für Beliebigkeit. Anja Meyer von der Taz, Sie haben das in Leipzig ja miterlebt. War das so schlimm oder ist das so schlimm, wie das jetzt klingt?
Nein, so schlimm war das nicht. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen überrascht. Das ist natürlich, also das Spektrum der Hörerinnen und Hörer ist natürlich interessant, ja, war überwiegend negativ, stelle ich fest. Eigentlich nur Frau Hesse findet alles toll noch. Aber so war das nicht. Man muss jetzt einfach mal, finde ich, auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Arbeitsparteitag gewesen, kein Wahlparteitag. Also es ging erstmal vordergründig satzungsgemäß nicht um Führung. aber natürlich hinter den Kulissen schon. Dass die Leute davon, die Bürgerinnen und Bürger davon genervt sind, kann ich total gut verstehen. Und dass da jeder seine eigenen Prioritäten setzt und dass auch die Zuhörerin aus Nürnberg natürlich Markus Söder jetzt nicht ganz überraschend als besonders führungsstark empfindet. Alles nachvollziehbar. Aber wenn man dort war, muss man sagen, ich habe auch schon andere von anderen Parteien Parteitage erlebt, dort wurde wirklich sehr ordentlich gearbeitet. Also bei anderen Parteitagen, da latschen die einfach raus, die Delegierten. Und da sitzen die ganz fleißig und arbeiten das Antragsbuch ab, hören sich die Reden an, arbeiten in ihren Landesgruppen miteinander. Also so ganz stimmt das so nicht. Also das mag sein, dass das so eine allgemeine Wahrnehmung ist, aber wenn man vor Ort war, ist der Eindruck ein ganz anderer.
Scheint aber auch die Wahrnehmung unserer Hörer zu sein. Ich zitiere mal aus zwei Mails. Da schreibt uns ein Thomas Bülow: Die CDU ist schon lange nicht mehr in der Lage, das Land zu regieren, da sie nicht für das Volk handelt, sondern für sich selbst und die Lobby. Und Wolfgang Daub schreibt: Die Union lässt sich, wie auch die Kanzlerin, seit Jahren einfach treiben. Die CDU hat bei ihrem Parteitag in Leipzig jetzt wieder einmal bewiesen, dass ihr Machterhalt wichtiger als Inhalt ist. Herr Reitz, Ulrich Reitz, Publizist, wie sehen Sie diesen Parteitag? Blicken Sie auch so kritisch wie unsere Hörer oder sehen Sie das eher wie Frau Mayer?
Ich bin eher bei Ihren Hörern, muss ich sagen, Herr Zagatta. Ich fand diesen Parteitag in mehreren Perspektiven sehr aufschlussreich. Zum ersten Mal haben wir ja gesehen, dass Frau Merkel wirklich weg ist. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die nicht mehr CDU-Vorsitzende ist, und auf diesem Parteitag ist das absolut deutlich gewesen. Die Zeit von Frau Merkel und damit auch ihre Ära als die prägende Kraft bei den Christdemokraten ist einfach vorbei. Das ist deutlich geworden. Weiterhin ist deutlich geworden, dass Frau Kramp-Karrenbauer eine Übergangsvorsitzende ist. Das Wort vom Versöhnungssex, gut, das finden wir Journalisten natürlich witzig, weil das eine schöne Vokabel ist. Die Konflikte sind nur aufgeschoben. Allerdings hat die CDU, das muss man auch sagen, ja irgendwie ein Luxusproblem. Vergleichen Sie es mal mit der SPD, wo ein Rentner ernsthaft um den Parteivorsitz konkurriert. So weit ist man bei der CDU noch lange nicht.
Also aber fast.
Es gibt mehrere, ja, aber es gibt ja mehrere Kandidaten. Jetzt ist Herr Söder vielleicht dazugekommen. Wenn die Delegierten hätten abstimmen können, ganz spontan, dann hätte Söder eine saftige Mehrheit gekriegt von den CDU-Delegierten, um als Kanzlerkandidat, gemeinsamer Kanzlerkandidat durchzugehen. Was man mit einer einzigen Rede erreichen kann, ist schon ganz bemerkenswert. Es gibt nach wie vor Herrn Spahn und es lauert im Hintergrund Armin Laschet. Hier aus Nordrhein-Westfalen. Das ist ja ein Luxusproblem, wenn man mehrere Kandidaten hat, denen man zutrauen kann, dass sie das können. Es war eine sozusagen eine Übergangssituation, die wir hier besichtigen können, konnten.
Ja, auf die Rolle von Annegret Kramp-Karrenbauer, von Angela Merkel und der möglichen Kanzlerkandidaten, die Sie da eben genannt haben, Herr Reitz, werden wir sicher in der Sendung da noch ausführlich eingehen. Professor Oskar Niedermayer, wie blicken Sie als Politikwissenschaftler auf diesen CDU-Parteitag? War das aus Sicht der CDU eine Enttäuschung oder hat man sich da nochmal gerettet?
Also dieser Parteitag hatte zwei unterschiedliche Dimensionen, die nicht zusammengepasst haben. Das eine, was er war oder was er sein sollte, war ein reiner Arbeitsparteitag, wo die CDU viele Dinge, die sie bisher schleifen ließ und wo sie ihre Positionen noch nicht geklärt hatte, klären wollte. Es gab also eine ganze Reihe von Papieren in wichtigen Politikbereichen, die da diskutiert wurden. Zum Beispiel, was Frau Kramp-Karrenbauer ja auch angesprochen hat, dass man eben zu lange, das hat ja dann die Europawahl gezeigt, die Umweltpolitik vernachlässigt hat und dass man jetzt versucht, eine gemeinsame Position in dieser ganz, ganz wichtigen Frage zu finden. Das waren auch viele andere Dinge, zukunftsweisende Sachen wie Digitalisierung und auch die Stellung der Union zur sozialen Marktwirtschaft, die Frage, die ja angesprochen wurde, inwieweit man das neu justieren soll. Das waren alles ganz wichtige inhaltliche Fragen, die dieser Parteitag auch ausführlich diskutiert hat und wozu er auch Beschlüsse gefasst hat. Das war das eine. Und das war etwas, was für die CDU sehr wichtig war, was aber momentan ja nur sozusagen der internen Klärung gedient hat und jetzt nach außen umgesetzt werden muss in konkrete politische Vorschläge. Das zweite war, und das ist, glaube ich, zum großen Teil auch den Medien geschuldet, das war die Erwartungshaltung, dass es auf diesem Parteitag zum großen Machtkampf, zum Showdown oder was weiß ich, was noch alles hier geschrieben wurde, vorher kommen würde, in Personalfragen, nämlich eben vor allen Dingen in der Frage, ist AKK diejenige, die als Kanzlerkandidatin der CDU fungieren soll, wann auch immer die nächste Wahl jetzt kommt. Das hat eine Dimension, die auf falschen Erwartungen basierte. Es war überhaupt nicht so, dass ein Putsch auf diesem Parteitag absehbar war oder wahrscheinlich hätte stattfinden können. Das war, die CDU ist keine Putschpartei, die die möglichen Kritiker und möglichen anderen Kanzlerkandidaten hatten sich vorher nicht abgesprochen, wer die Führung übernimmt. Sie hatten ihre Bataillone nicht gesammelt. Und Merz hat selbst noch 2 Tage vorher gesagt, es wird keine Personalentscheidung geben. Und dann kann man nicht immer noch die Erwartung wecken, dass hier der große Showdown kommt.
War aber nicht eine Sache von den Medien, wenn ich das einwerfen darf, sondern ist von einigen aus der CDU ja selber gezielt geschürt worden. Richtig. Also wenn Friedrich Merz natürlich sagt, die Koalition regiert grottenschlecht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man daran eine Diskussion, Personaldiskussion hochzieht.
Das sagte ja auch von den Medien, nicht nur von den Medien. Dass das von der CDU auch kam, ist ganz klar. Nur, dass es keinen Putsch geben würde auf diesem Parteitag. Ich glaube, da sind wir uns doch hoffentlich einig, dass es den nicht gegeben hätte. Mhm. Und was Frau Kramp-Karrenbauer gemacht hat zum Schluss ihrer Rede, nämlich die Vertrauensfrage zu stellen, hatte meiner Ansicht nach auch 3 ganz andere Ziele. Nicht ganz anders, aber Ziele, die damit zusammenhängen. Nämlich erstens, sie wollte sicherstellen durch einen Vertrauensbeweis des Parteitags der Delegierten, dass die inhaltlichen Fragen, die dann der Parteitag diskutiert und entscheidet, in Richtung der Parteispitze entschieden werden. Das ist ja zum größten Teil gelungen. Zweitens, sie wollte sicherstellen, dass die zukünftige Kritik, die sicher wieder kommen wird, von Kritikern aus der Partei dann als delegitimiert erscheint, weil sie dann immer darauf hinweisen kann, der Parteitag hat sich voll hinter sich gestellt. Und drittens, und das ist für mich das Wesentliche, ob sie das erreichen kann und das wird die Zukunft erst zeigen, sie wollte ein Signal nach außen setzen, dass durch eine positive Berichterstattung sie endlich wieder Vertrauen gewinnt in der Bevölkerung. Denn sie ist momentan die am schlechtesten bewertete Spitzenpolitikerin in ganz Deutschland. Und wenn sie das nicht ändert, dann hat sie in einem Jahr keinerlei Chance auf die Kanzlerkandidatur.
Ob sie das ändern kann, danach kann ich vielleicht jetzt auch die erste Hörerin fragen, die wir in der Leitung haben. Ursula Hahn hat sich bei uns gemeldet aus Göttingen. Guten Morgen, Frau Hahn.
Guten Morgen.
Ja,
Hahne. Mein Name ist geborene Honig. Mein Vater war Pastor, nur nebenbei.
Okay, wissen wir jetzt, Frau Hahne. Guten Morgen. Ja,
und ich wollte nur sagen, ich hätte an jeder Partei etwas auszusetzen. Ich habe aber auch an jeder Partei was Gutes.
Lassen Sie uns über die CDU reden.
Die CDU ist in meinem sehr freundlich und liebevoll und nett gewesen. Wir haben uns engagiert, wir haben die alle aufgenommen. Frau Nergert hat die Arme auseinandergebracht, vollkommen richtig. Aber für meine Gedanken ist es einfach zu viel.
Sie sprechen jetzt von der Flüchtlingspolitik, oder?
Ja, die Flüchtlingspolitik hat vieles durcheinander gewirbelt, das wollte ich sagen. Mhm. Auch im ehemaligen DDR. Das wissen Sie ja auch. Warum? Es ist so, bei uns in Deutschland gibt man den Hartz IV raus. Man gibt nicht nur Kleidung und Essen, sondern noch mehr. Und das führt einfach dazu, dass manche erregt sind, das ist zu viel, wir sind auch arm, wir können das auch nicht. Außerdem ist es so, das nimmt ja kein Ende. Wir haben das den Klimawandel, wir müssen da aufpassen. Können wir die vielen Menschen alle ernähren? Wie sieht es aus in Deutschland? Dort, wo der Krieg immer weiter wütet, könnte man vielleicht was anderes machen. Statt Kriege zu führen, Brunnen bauen, Bäume pflanzen etc., dass die Menschen zur Ruhe kommen.
Und das ist für Sie das entscheidende Thema, Frau Hahn.
Aber dieses Thema nimmt ja kein Ende. Die Flüchtlingswellen Wahlen kommen ja immer wieder. Mhm. Da, wo sollen wir bleiben? Einmal muss ein Schlussstrich gezahlt werden, denn sonst werden wir so von allen, auch von Ausländern, ob Amerika oder Russland, wo auch immer, wir hier in Europa überfordert werden. Mhm. Das müssen Sie sich mal überlegen. Ja. Das ist eine Überforderung. Mhm. Sitze ich im Bus, ich höre bald keine deutsche Sprache mehr.
Frau Hane.
Alle beschwert. Ja. Ich bin sehr flüchtig. Ich habe selber Barackendienst in Friedland gemacht hier, schon früher. Mhm. Aber da gab es Essen und Kleidung. Und dann hat jeder sich beschäftigt und war zufrieden.
Frau Hane, darf ich das mal?
Und wir kriegen Hartz IV. Das geht uns gut nach Hause. Nein, da gehen wir nicht hin. Wir bleiben hier.
Darf ich das mal, Frau Hane, wenn Sie mich auch mal wieder zu Wort kommen lassen, darf ich das mal an die Runde so weitergeben? Also Sie stört, wenn ich das richtig verstanden habe, dass bei diesem Parteitag und vielleicht auch von den etablierten Parteien, so nenne ich sie jetzt mal, das Flüchtlingsthema derart ausgeklammert wird. Das war ja jetzt, das habe ich jetzt auch gelesen, die Welt schreibt das heute, dass dieser Vertrauensverlust so zu erklären sei, dass ein Thema wie die Flüchtlingspolitik, das die Menschen offenbar ganz entscheidend beschäftigt, dass das auch bei so einem Parteitag weitgehend ausgeklammert wird. Herr Reitz, ist da was dran?
Ja, natürlich ist das so. Also ich könnte jetzt Bernd Ulrich bemühen, der in der Zeit geschrieben hat, dass diese, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, die Schwächlichkeit dieses Weiter-so, die Sprach- und Energiearmut der Regierung Merkel hauptverantwortlich für die hegemoniale Stärke der AfD, Zitat Ende, ist. Natürlich ist das so. Das ist der weiße Elefant im Raum, ist diese Flüchtlingsfrage. Wir wissen es ja auch, wenn Sie mal die Online-Medien sehen, von den Zugriffszahlen, bei der Berichterstattung etwa über den Versuch, der am Ende ja geglückt ist, der Abschiebung von Clan-Leuten wieder zurück in ihre Heimat, also der Falmiri. Mhm, ja. Die Leute verzweifeln an solchen Fällen und die sagen, wenn es noch nicht mal möglich ist, einen Schwerverbrecher wieder loszuwerden und der einfach zurückkommen kann nach Deutschland. Diese Fälle spielen eine Riesenrolle, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland. Und Politik und Horst Seehofer versuchen, auch mit zunehmend militanter werden, damit Rhetorik dagegen zu halten. Aber es gibt eben immer wieder diese Fälle und die bringen die Leute zur Verzweiflung. Insofern hat Frau Hane mit ihrem Vater als Pfarrer durchaus recht.
Mhm. Frau Meyer, Sie haben da das sehr genau verfolgt in Leipzig. Hat das Thema gar keine Rolle gespielt oder wie geht man damit um? Wird das totgeschwiegen? Wird das ausgeklammert?
Ich glaube nicht, dass es totgeschwiegen oder ausgeklammert wird. Das, diesem Eindruck würde ich gerne entgegentreten. Tatsächlich war es nicht dominant bei diesem Parteitag, das stimmt. Aber zum Beispiel, ich möchte gerne erinnern, erstens ist die CDU Regierungspartei und wenn man einer Partei es zutrauen könnte, da Lösungen zu schaffen, dann ist es diese. Und das zweite ist der Punkt der Rede von Markus Söder. Das fand ich eigentlich ganz interessant, der sich ja sozusagen auch gegen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit geäußert hat in einer Weise, die es eigentlich, also die ich so noch nicht gehört habe bei der Union, der nämlich die AfD, die ja immer die einfachen Lösungen, also genau solche Schlussstrichlösungen immer anbietet, der irgendwie sagt, also das ist die neue NPD und das sind auch keine Demokraten, weil die bieten sozusagen keine Lösungen für demokratisch oder denkende Menschen oder Menschen, die ein C in der Partei haben. Das fand ich bemerkenswert. Das war so ein bisschen wie Strauß damals, ja, kein Platz rechts von der CSU. Da versucht er was zuzumachen und das fand ich eigentlich auch ziemlich, also die, sagen wir mal so, ist ja egal, wie ich das finde, aber die Delegierten, ja, was ja immerhin sozusagen der Querschnitt der Partei ist, die sind da mitgegangen. Die fanden das ziemlich gut und also diese Entschlossenheit hat sehr eingeschlagen da.
Herr Niedermayer, wir haben nur noch eine knappe Minute bis zu den Nachrichten. Ist das der entscheidende Punkt, dass für den Niedergang der Volksparteien, dass sie mit diesem Thema Migration, Flüchtlinge, Asyl nicht entsprechend umgehen, da nicht die Interessen der Bevölkerung vertreten?
Es ist immerhin ein wesentlicher Punkt, denn man darf nicht vergessen, dass die CDU-CSU nach der sehr stark gewonnenen Bundestagswahl 2013 zwei Jahre lang bei 42-43% war.
Genau.
Und nach der flüchtlingspolitischen Entscheidung von Frau Merkel hat die Union ein Fünftel ihres Wählerpotenzials verloren und davon hat sie sich bis heute nicht erholt. Und das Flüchtlingsthema ist dann 2015 das einzige Bestimmende für die Bevölkerung geworden, war es auch noch 2016 und ist erst jetzt in den letzten zwei, drei Monaten vom Umweltthema abgelöst worden, ist aber immer noch für die Bevölkerung das zweitwichtigste Thema. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Rundumschlag, wo sie alles angesprochen hat, die Flüchtlingspolitik eben nicht angesprochen.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers, heute zum Thema Selbstkritik und weiter so. Kann diese CDU das Land noch führen? Sie können uns noch erreichen unter 00800 4464 4464. Selbstkritik und weiter so, kann diese CDU das Land noch führen? Das ist heute Morgen unser Thema in Kontrovers. Wir diskutieren mit der Journalistin Anja Meyer von der taz, mit dem Politikwissenschaftler Oskar Niedermeyer und dem Publizisten Ulrich Reitz und wollen gleich wieder auch Hörer zu Wort kommen lassen. Unsere Hörer, die sich in E-Mails heute Morgen und Sie haben es vorhin in den Anrufen auch gehört, vor allem kritisch geäußert haben zur CDU und diesem Parteitag. Es gibt aber auch die ein oder andere positive Mail. Eine zitiere ich mal, Bernd Dietrich Schrickel schreibt uns da: Mein Eindruck war, dass AKK es geschafft hat, sehr kompetent ihre politischen Vorstellungen zur Lage und Zukunft Deutschlands zu formulieren. Dieser Frau, bei allen Fehlern, die ihr unterlaufen sind, nimmt man ab, dass ihr Deutschland und eine verantwortungsvolle Weltpolitik am Herzen liegen. Wie das Heinz Seher sieht aus Berlin, von dort hat er uns angerufen bzw. sich bei uns gemeldet, das kann ich jetzt fragen. Guten Morgen, Herr Seher.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Hallo.
Die Runde.
Ja, wie blicken Sie auf die CDU?
Ja, ich glaube, das Grundproblem dieser Veranstaltung am Wochenende war das, dass sie absolut unredlich war. Auf der einen Seite gab es eine sehr unter Druck stehende Parteivorsitzende und Verteidigungsministerin und dann hat irgendjemand eben in ihrer Anmoderation gesagt, es lauerte Herr Laschek und auch Herr Söder. Das bedeutet, was da veranstaltet wurde, ist nicht das, was wirklich geschieht. Und das merken die Menschen, weil die nicht ansatzweise so dumm sind, wie die Politik es gerne hätte. Das bedeutet, wenn ich zum Schein irgendetwas mache, ich habe im Spiegel Online heute gesehen, ein Foto, wo Herr Merz auf Frau Kramp-Karrenbauer herunterblickt und sie beklatscht. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat ja gesagt, sie wolle Herrn Merz einbinden. Der wird sich bedanken dafür. Der weiß aber, dass sie das nicht ernst meint. Ich will damit sagen, so etwas verfestigt sich in den Köpfen der Leute. Und es hat irgendwann mal ein kluger Mensch, ich weiß nicht mehr, wer das war, gesagt, dass sich die Parteien den Staat unter den Nagel gerissen hat. Ich will das so nicht gleichsetzen. Gleichwohl ist wirklich erkennbar an diesem Wochenende gewesen, das, was da gemacht worden ist, beziehungsweise was vorgegeben wurde zu tun, ist nicht das, was da wirklich passiert. Es laufen im Grunde im Hintergrund ganz andere Dinge ab und das entfernt die Menschen von der Politik. Das ist einfach so. Das gilt aber nicht nur für die Christlich-Demokratische Union, sondern für alle anderen auch. Ne?
Herr Seher, danke für diesen Hinweis.
Ich danke Ihnen herzlich.
Dankeschön. Wir sammeln ein bisschen. Ich gebe es dann auch gleich weiter in die Diskussionsrunde, will aber jetzt auch noch Silvia Schöhl fragen aus Lüneburg. Guten Morgen, Frau Schöhl.
Guten Morgen.
So, was finden Sie gut an der CDU in dieser Situation am Parteitag oder eben nicht?
Was ich gut finde, kann ich gar nicht so sagen. Ich habe nur eine Idee an die CDU, auch an die Politik überhaupt. Man sollte sich vielleicht überlegen, eine Kritik konstruktiv zu nehmen. Und zwar, eine Kritik ist ja immer, da findet etwas anderes statt als das, was ich will. Und dann setzt man sich auseinander. Da kommt auch näher an den Bürger ran. Und das findet schon ganz normal in der Gesellschaft auch statt. Jeder macht das mit. Eine Kritik also nicht gegen sich, sondern was Konstruktives draus machen. Das ist immer ein Zusammenspiel.
Und was konkret hat Ihnen da jetzt gefehlt in dieser Situation?
Es fehlt mir überhaupt, wenn wir die CDU eine Zukunft haben will. Mhm. Und solche Dinge gehören dazu, das sind die Grundvoraussetzungen.
Also sie hat der Personalstreit.
Da kann man Vertrauen schaffen und das ist aber völlig verloren gegangen.
Sie hat der Personalstreit gestört da im Vorfeld oder?
Bitte?
Sie hat der Personalstreit da im Vorfeld gestört oder?
Überhaupt, wenn die CDU eine Zukunft haben will, sie fragen doch, ob sie weiter regieren könnte.
Ja,
und
genau.
Das ist das Thema. Ich meine,
Sie haben angemerkt, Sie wünschen sich das Ganze konstruktiver. Wahrscheinlich dann innerhalb der CDU.
Mit einer Kritik konstruktiver umzugehen. Also nicht so, dass ein Kampf entsteht dann. Wenn ich keine Kritik einnehmen kann, entsteht doch so ein innerlicher Kampf. Und Das ist das, was da eben auch stattfindet, ob man es merkt oder haben will oder nicht. Es findet einfach statt. Ich spüre das, wenn ich Politiker sehe im Gespräch oder Diskussion. Ich sehe genau, was abgeht, an der Gestik, an der Mimik. Das ist so, das ist, also ich weiß nicht, da muss in jedem persönlich was passieren, damit man eine Kritik, das ist Zusammenspiel.
Jo.
Aus der Kritik entsteht doch meine Meinung und die Gegenmeinung. Mhm. Und dann muss man zusammen sprechen drüber.
Das probieren wir hier hinzubekommen, Frau Schöhl, in dieser Sendung. Das probieren wir hier hinzukommen in dieser Sendung Kontrovers. Ich danke Ihnen. Sie wollen also mehr konstruktive Kritik. Darauf liegt Ihr Schwerpunkt. Herr Seher vorhin hat uns gesagt, für ihn war das eine relativ verlogene Veranstaltung, was man da in Leipzig erlebt hat. Und so etwas entferne die Menschen dann eben auch von einer Partei wie der CDU. Frau Mayer, Sie waren dabei. Was sagen Sie dazu?
Naja, ich habe gehört, was Herr Seher gesagt hat. Ich finde, er hat da in Teilen recht. Ich will aber erstmal noch was Positives sagen. Mir ist so ein Beitrag zum Beispiel von einer Delegierten aus Baden-Württemberg eingefallen zum Thema konstruktiv arbeiten, die sich zum Beispiel über den ökologischen Zustand von Spielplatzbelegen dort geäußert hat auf dem Podium. Also so ganz abgehoben und nur, dass es so nur um Macht geht oder so. Also noch basic, mehr basic geht ja gar nicht. Ja, das fand ich zum Beispiel ziemlich beeindruckend. Aber jetzt mal zu dieser Unredlichkeit. Tatsächlich glaube ich zu verstehen, was Herr Seher meint. Das ist nämlich dieser Konflikt zwischen Programm- und Personaldebatte. Und die CDU hat es nicht geschafft, wer ist die CDU? Sie ist eine Volkspartei, sie ist riesig, ja. Diese Personaldebatte vor dem Parteitag irgendwie abzuwenden. Und da muss man aber auch mal sagen, das war nicht die Chefin, die das befeuert hat, sondern das waren die Leute um Merz. Herr Linnemann von der Mittelstandsunion, Herr Kuban von der Jungen Union und Herr Merz und alle, die irgendwie finden, dass diese Frau da vorne das nicht packt. Die haben wirklich auch den medialen Betrieb befeuert. Das muss man wirklich sagen. Das war schon sehr interessant zu beobachten. Man hat echt Mühe, sich dem nicht sozusagen da auszuliefern, sondern also als Journalistin, sondern irgendwie wirklich seinen eigenen klaren Kopf dabei zu bewahren. Interessant fand ich in der Rede von Friedrich Merz, der ja dann auf Loyalität gepocht hat. Das fand ich ja, also das war ja der Witz überhaupt in dieser Veranstaltung. Mhm. Dass sich da jemand hinstellt, der seit Wochen durchsticht, seit Monaten, im Grunde seit einem Jahr. Ja? Er hat verloren in Hamburg vor einem Jahr. Dann hat er gesagt, wenn ihr mich braucht, bin ich dabei. Was hat er gemacht? Er ist überall hingegangen in den ostdeutschen Wahlkämpfen, wo quasi die Anti-Kramp-Karrenbauer-Fraktion unterwegs war und hat sich aber nicht einbinden lassen also ihm wurde ja der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, glaube ich, oder Parteivorsitz angeboten und er hat nicht zugegriffen. Also wenn es sozusagen um die Arbeit geht, dann ist er nicht da, aber wenn es um die Meinung geht, dann ist er ganz groß da. Mhm. Und das hat mich, also Sie hören es wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin so ein bisschen, das hat mich wirklich aufgeregt, weil das macht diese Partei kaputt. Wenn Leute sich hinstellen, nichts tun, außer nörgeln, von der Seite möppern und dann aber beim Parteitag vor versammelter Mannschaft fordern, dass sich hier mal alle einigen sollen. Das finde ich echt schwierig.
Herr Niedermayer, wie haben Sie das empfunden? War dieser Auftritt von Friedrich Merz, war der absurd?
Also ich habe jetzt erstmal ein schönes neues Wort gelernt, nämlich möppern.
Bitteschön.
Gut. Ja, was heißt absurd? Er war folgerichtig, denn natürlich konnte er nichts anderes tun, nachdem der Parteitag so reagiert hatte auf Kramp-Karrenbauer, wie er reagiert hat, konnte er natürlich nicht jetzt den großen dramatischen Angriff fahren.
Das ja, aber kann man denn sagen, vor dem Parteitag, diese Bundesregierung, die ist grottenschlecht oder macht eine grottenschlechte Politik,
ich glaube,
und sich dann hinstellen und zu sagen, wir sind loyal, nicht nur mit unserer Parteiführung, sondern auch mit der Regierung. Das hat er ja nahezu wörtlich so gesagt.
Ja, ich glaube, dass er diese Formulierung schon längere Zeit wieder bereut hat. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, ob das zu spontan war. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich denke, er hat überzogen damit und ich denke, das war ihm auch klar, weil auch viele der Leute, die eigentlich ihn stützen, doch deutlich gemacht haben, dass das zu weit geht in dieser pauschalen, diffamierenden Art und das ging ja auch zu weit. Und insofern blieb ihm dann nichts anderes übrig und ich bin da in der Beurteilung voll bei Frau May. Er ist jemand, der es scheut, sich wirklich einbinden zu lassen. Er hätte bei dem letzten Parteitag die Gelegenheit gehabt, der hätte es vielleicht jetzt diesmal auch noch gehabt, denn das war ja ein Platz bei dem stellvertretenden Vorsitz frei von der Leyen. Der hätte ja auch sagen können, ich versuche vorher meine Truppen zu sammeln und doch noch stellvertretender Parteivorsitzender zu werden, aber will sich nicht einbinden lassen. Aber dann sollte man eben auch aufhören, von der Seitenlinie diese Querschüsse zu machen. Entweder man macht mit, kritisch, ja, oder man lässt es bleiben. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie er sich in Zukunft da aufstellen wird. Dass mit diesem Parteitag die Kanzlerfrage noch nicht entschieden ist bei der Union, bei der CDU, das ist ganz klar und das ist ganz deutlich. Sie wäre es übrigens auch nicht gewesen, wenn der junge Union-Antrag auf eine Urwahl durchgekommen wäre. Denn wie Söder ja sehr deutlich gemacht hat, wird ja da die CSU auch noch ein Wort mitzureden haben. Das gibt nämlich, wird einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten geben. Also diese Sache ist noch offen und wie die Rolle von Merz ist nächstes Jahr, das werden wir sehen und das hängt sehr davon ab, wie er sich in diesem Jahr dann verhält.
Wir sprechen gerade über die Personalie Friedrich Merz, seinen Auftritt beim CDU-Parteitag. Herr Siebecke aus Köln am Telefon. Guten Morgen. Was interessiert Sie hauptsächlich oder worauf legen Sie Wert? Warum haben Sie sich bei uns gemeldet?
Ja, schönen guten Morgen. Mich interessieren die Personalien eigentlich weniger. Das kann sich innerhalb vom halben Jahr alles wieder sehr geändert haben. Die Realität in Deutschland ändert sich allerdings kaum. Und die CDU hat leider Gottes auf ihrem Parteitag gezeigt, und das bedauere ich als CDU-Mitglied natürlich noch umso mehr, dass sie ihre geistige Eigenständigkeit verloren hat. Sie sucht, sie stochert geradezu in den Themen, lässt bewusst viele, viele Themen längst liegen und kümmert sich nicht drum. Und das muss dringend aufhören.
Hm. Welche Themen wären das? Was?
Ja, das ist natürlich, alle nennen zu Recht die Migrationspolitik als erstes. Religionspolitik will ich auch mal nennen. Die Frage der Glaubensfreiheit muss dringend in diesem Lande diskutiert werden. Denn wir können natürlich denjenigen, die Glaubensfreiheit selber gar nicht haben wollen, nicht unendlich Glaubensfreiheit auch gewähren. Da müssen wir aufpassen einfach. Das muss im Detail diskutiert werden. Und natürlich zum Beispiel auch die Bildungspolitik.
Hm. Das sagen Sie als CDU-Mitglied, habe ich das recht verstanden?
Ja, ja. Das sage ich als CDU-Mitglied. Ich bin auch Gründungsmitglied der Werteunion, weil ich das absolut für notwendig halte. Mit den personalpolitischen Querelen bin ich gar nicht einverstanden. Das habe ich intern auch immer gesagt. Ich war 2 Jahre lang im Vorstand gewesen. Das halte ich für falsch. Aber eben die Themen, die gesetzt werden, sind schon richtig. Wobei da fehlt mir eben auch die Frage der Religion. Religion ist prägend für eine Kultur und bleibt es auch. Und wir glauben, das könnten wir überwinden, die Religionsfrage. Das können wir nicht.
Herr Siebecke, ich bin Ihnen doppelt dankbar für diesen Anruf. Zum einen, weil Sie darauf hinweisen, nicht nur Personalpolitik, sondern wir sollten auch über Inhalte sprechen. Und zum anderen, weil Sie mir auch das Stichwort geben als Mitglied der Werteunion. Ich bedanke mich dafür Ihren Anruf, dass ich das mal weitergeben kann. Werteunion war ja auch auf diesem Parteitag sehr umstritten. Diese Gruppierung innerhalb der CDU, nicht offiziell von der Partei anerkannt, aber sie spielt eine Rolle, meldet sich zumindest öffentlich sehr oft zu Wort. Ulrich Reitz, wie blicken Sie auf diese Werteunion? Welche Rolle spielt die?
Ja, also was mir dazu einfällt, ist ein wunderbares Zitat des der konservativen Vordenkers, des Professors Andreas Röder, der in Mainz lehrt, der gesagt hat, der Modernisierungskurs von Angela Merkel ist die Anpassung an einen rot-grünen Mainstream. Herr Röder ist nicht irgendjemand, sondern Autor von Büchern über das Thema Konservatismus und Mitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung und einer deswegen, der in der Union einen großen Einfluss hat. Die Werteunion ist natürlich das, was Frau Merkel nicht will, was Annegret Kramp-Karrenbauer nicht haben will und was die gesamte linke Mitte in der Union ablehnt, man muss sogar sagen, abstößt. Es hat ja auch Stimmen gegeben, etwa des parlamentarischen Staatssekretärs im Verteidigungsministerium und des früheren Generalsekretärs der CDU, Tauber, der gesagt hat, eigentlich gehören die nicht in die Partei, die sind parteischädigend, die muss man rauswerfen. So, aber es stimmt natürlich, dass die Themen, die von der Seite reingespielt werden, Frau Meyer hat ja auch darauf verwiesen, dass das Thema Flüchtlingspolitik in der Rede von Frau Kamp-Karrenbauer nur am Rande eine Rolle spielte. Und das Thema Religion, was Herr Siebeke angesprochen hat, als Hörer und Mitglied der Werteunion, ja, das sind natürlich wichtige Themen, die ausgeblendet werden. Auf Landesebene gibt es sehr wohl etwa hier in Düsseldorf, in der nordrhein-westfälischen Landesregierung, wo ja die CDU den Ministerpräsidenten stellt, gibt es sehr wohl eine intensive Diskussion etwa über das Verhältnis der Landesregierung zu islamischen Vereinen und Verbänden. Das ist keineswegs eine einfache Debatte, die wird auf Landesebene geführt, aber in der Bundes-CDU, das stimmt, da hat der Hörer recht, spielt das keine Rolle, was ein großes Versäumnis ist.
Ist die CDU nicht mehr konservativ genug? Das werfen ihr ja einige vor, Frau Meyer. Wie war das, Anja Meyer, auf dem Parteitag? Ist diese Werteunion, die ja immer wieder zitiert wird, ist die ein Störfaktor?
Also dort hat sie sich eigentlich so gut wie gar nicht gezeigt. Herr Mitsch hat einmal gesprochen.
Der Vorsitzende.
Der Vorsitzende der Werteunion. Ich fand ganz interessant, ich habe natürlich auch den Text von des ehemaligen Generalsekretärs Peter Taube in der Welt gelesen, der auch gesagt hat, diese Gruppierung der Werteunion gehört nicht zu uns. Damit hat ja die Vorsitzende in ihrer Rede, und zwar stark beklatscht, dazu hat sie Stellung genommen und hat gesagt, die einzige Union, die wir wirklich brauchen, ist die christlich-demokratische Union. Also sie hat sich sozusagen gegen diese Spaltungsbewegung ausgesprochen. Ich fand das auch insofern bemerkenswert, als ich glaube, dass sie da auch was von der SPD gelernt hat, die sich nämlich, also wenn Sie mal hier in Berlin in die SPD reinhören, da haben Sie so viele Gruppen, die können Sie gar nicht auseinanderhalten, wo man irgendwie denkt, ja, seid ihr nicht irgendwie eine Partei, die sich auch durchaus gegenseitig, also bekämpfen würde ich jetzt nicht sagen, aber kritisch beäugen und auch nicht so besonders positiv übereinander sprechen, ja. Insofern sollte die CDU oder insgesamt die Union eigentlich da sehr genau hinschauen, was diese Partei gerade durchmacht, die sich auf so eine spalterischen Bewegung einlässt und sie. Ich finde nicht, dass man sie ignorieren sollte. Das halte ich für falsch. Das wäre feige. Ja? Aber auch nicht größer machen, als sie ist.
Hinter diesem Streit um die Werteunion, Oskar Niedermayer, steckt da auch ein Streit um die Ausrichtung? Also wenn diejenigen sich durchsetzen würden, die sagen, CDU muss wieder konservativer werden, muss sich wieder mehr mit den Themen beschäftigen, von denen jetzt unter Umständen auch die AfD profitiert. Und gleichzeitig wissen wir ja, dass die CDU sozusagen uns das zumindest Meinungsforscher, vor allem Stimmen an die Grünen verliert. Ist die CDU da in einem Dilemma?
Also das Letzte ist schlicht falsch. Ich weiß, worauf Sie da anspielen, auf die Einlassung von Herrn Güllner kurz vor dem Parteitag, mit dem er durchaus ja Politik gemacht hat im Sinne der Merkel-Anhänger in der CDU. Ich kenne diese Forsa-Daten nicht. Ich weiß nicht, wie Herr Güllner zu seinen Äußerungen kommt.
Aber Sie halten
sich da falsch,
ja.
Was ich weiß, ist, dass, und das habe ich selbst gemacht, für alle Wahlen seit 2015, ich muss das für die 19er noch machen, aber bis Ende 2018, dass die Union da Stimmen in extrem viel größerem Ausmaß an die AfD verloren hat als an die Grünen. Und das ist nachvollziehbar über die Wanderungsbilanzen von Infratest DIMAP, die ja für die ARD die Wahlsendung und die Wahlanalysen machen. Das ist nachvollziehbar und erklärbar und beweisbar. Also ist das einfach eine Fehlinterpretation der ganzen Geschichte. In der neuesten Zeit bei der Europawahl, da war es deutlich, das war eine spezifische Geschichte, weil da die Umweltpolitik kurz vor der Wahl ganz zentral war für die Leute. Und dann ist es ganz klar, dass wenn der Markenkern einer Partei, und die Grünen leben seit ihrer Gründung von der Umweltpolitik, wenn der ganz im Vordergrund steht, dass dann viele Stimmen an diese Partei gehen. Das ist ganz normal.
Aber wenn Sie sagen, Herr Niedermayer, dass die CDU ansonsten vor allem Stimmen an die AfD verliert, dann wäre ja die Forderung der Werteunion berechtigt, unter Umständen sich konservativer aufzustellen und mit diesen Themen zu beschäftigen.
Nein, ich würde das anders sehen. Mhm. Ich würde erstens sagen, es gibt ja nicht nur die Werteunion, sondern auch die Union der Mitte. Das heißt, es gibt diese beiden Flügelpositionen innerhalb der CDU. Die einen, die das Merkel-Lager sozusagen organisieren, und die anderen, die konservative Seite
der Partei
organisieren.
Und beide relativ klein.
Und beide sind relativ klein. Und was mich an beiden stört, ist die Tatsache, dass man den Eindruck hat, dass der jeweilige Gegenpart in der eigenen Partei der Feind ist. Und man sich eher mit dem streitet, als dass man sich mit den Parteikonkurrenten auf der anderen Seite streitet. Und zwar in einer Weise, die dann jeweils dem anderen die Legitimität ausspricht, überhaupt in der Partei zu sein. Das ist etwas, was sich eine Volkspartei nicht leisten kann. Ich bin absolut der Meinung, dass in der Volkspartei, CDU, alle diese Meinungen dazugehören, dass man sich intern darüber streiten muss, aber in einer Art, die ganz klar macht, wo sozusagen die Partei ist und wo ihre außerparteilichen Gegner sind, und dass man das wesentlich unterscheidet. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass die CDU einen Rechtsruck braucht. Ja, das ist auch wieder so eine Vokabel, die sehr oft in einer diffamierenden Weise gebraucht wird, denn alles, was rechts ist, ist ja moralisch zu verurteilen, sondern was es geht, und das ist für mich wesentlich, ist die Tatsache, dass die CDU die Bandbreite etwas erweitern muss, wieder, die sie früher hatte. Dass sie wieder ihre drei Säulen, aus denen ihre Wertebasis kommt, wieder in eine bessere Balance bringt, was eben Verbreiterung heißt und nicht Rücken nach rechts. Sie muss wieder die gesellschaftspolitische Konservatismus, den wirtschaftspolitischen, marktwirtschaftlichen Ansatz und die christlich-soziale Säule, die sie hat, besser in Einklang bringen. Denn eines ist ganz klar, und das, denke ich, wird in der Wissenschaft auch nicht bestritten, unter der Ägide von Frau Merkel ist die Union sowohl wirtschaftspolitisch als auch gesellschaftspolitisch ein Stück weit nach links gerückt. Und das ging sehr lange gut und hat sehr lange durch die Erschließung neuer Wählerschichten Erfolge gebracht. Aber mit 2015, mit der flüchtlingspolitischen Entscheidung, das war die zentrale Entscheidung, die sozusagen, ich sage immer, es gibt eine Art Akzeptanzkorridor in der Wählerschaft. Wenn man als Partei den verlässt, wird man abgestraft. Mhm. Und Frau Merkel hat mit dieser Entscheidung den Akzeptanzkorridor des konservativen Teils oder eines großen Teils der konservativen Wähler verlassen. Und dann sind die Abwanderungsbewegungen, haben die stattgefunden, leider Gottes, zu einer Partei, die ich auch nicht gerne sehe.
Ja, Herr Reitz, stimmen Sie der Analyse zu? Und wie weit sollte die CDU mit dieser Wiederausrichtung dann auf konservative Wähler, Stichwort Werteunion, dann auch gehen?
Konservativ wollte die CDU in den letzten Jahren, mindestens letzten 5 Jahren, überhaupt nicht mehr sein. Da stimme ich der Analyse ausdrücklich zu. Es gibt auch ein Zitat von Armin Laschet, der gesagt hat, wir waren noch nie eine konservative Partei. Was sozusagen historisch richtig ist, weil Helmut Kohl auch immer gesagt hat, ich bin nicht Margaret Thatcher. Aber tatsächlich ist es so, dass die CDU einfach einen Markenkern hat, den Frau Kramp-Karrenbauer etwa bei der äußeren Sicherheit erkennbar versucht, wieder einzufangen, indem sie gesagt hat, ich bin für eine Erhöhung des deutschen NATO-Budgets auf 2%, und auch ihre sicherheitspolitischen Vorstellungen, die sie geäußert hat, gehen ja in diese Richtung, über den Nationalen Sicherheitsrat beispielsweise. Das ist ja der Versuch, das wieder einzufangen. Mhm. Aber es fehlt bei der inneren Sicherheit und es fehlt in der Flüchtlingsfrage. Insofern.
Ja, aber wie weit sollte die CDU da gehen? Also das ist aber Herr Niedermayer sagte ja, dann ist ganz schnell der Begriff Rechtsruck.
Ja, aber das kann man von den Grünen lernen. Wenn die Grünen heute sich hinstellen und sagen, wir haben keine Angst mehr davor, Verbotspartei genannt zu werden, weil Eingriffe ins Ordnungsrecht sind in der Klimadebatte nötig und deswegen muss man auch über Verbote reden, dann kann die CDU sich auch dazu bekennen, eine konservative Partei zu sein. Jedenfalls eine, die mindestens mal zu einem Drittel konservative Wurzeln hat und an den Themen, innerer Sicherheit und Flüchtlingspolitik und äußerer Sicherheit entlang kann man das auch durchdeklinieren, was das heißt.
Mhm. Ganz kurz noch, Frau Mayer, ja. Die Nachrichten kommen schon wieder. Teilen ja. Sie diese Analyse,
Einschätzung? Ich finde interessant, diese Begriffsdebatte. Ja? Ich meine, wenn man sich die CDU anguckt, ich wüsste jetzt niemanden, der da nicht darauf bestünde, dass er einer konservativen Partei angehört. Also es geht sozusagen um
Armin Laschet.
Ja gut, das ist auch schon ein bisschen her. Also ich finde, Konservatismus heißt doch nicht Rollback, sondern auch Moderne. Und das ist doch die Aufgabe. Sie sagen es ja
das
selber.
Das von Ihnen, Frau Mayer. Sie arbeiten bei der Taz.
Ja, das ist doch, Entschuldigung, ich bin eine freidenkende Person. Ich kann das sehen, wie ich das gerne möchte.
Und die Sendung heißt ja auch Kontrovers. Heute zum Thema Selbstkritik und weiter so. Kann diese CDU das Land noch führen? Und wir sind weiterhin zu erreichen unter 00800 4464 4464. Selbstkritik und weiter so. Kann diese CDU das Land noch führen? Wir gehen in die letzte halbe Stunde unserer Kontroverssendung. Heute mit Anja Mayer von der Taz, mit Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler, und mit dem Publizisten Ulrich Reitz und gleich wieder mit einem Hörer, Jack Ulrich aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Zagata, und allerseits auch Jacques, genau.
Dann Jacques, gerne.
Ja, Jack wäre schön, ja. Okay, danke. Ich wollte kurz auch etwas auf diese medialen Sachen eingehen, die da wirken. Man sieht das sehr schön bei Warren und Biden, wie das dieses Horse Race, dieses Auf und Ab in den Umfragen. Vor ein paar Wochen war Frau Warren schon die nächste
Demokratin. In den USA die Demokraten, ja, sage ich genau. Mal, für die Hörer, die es nicht wissen. Ja.
Ja, genau. War sie praktisch schon fast schon die demokratische Präsidentschaftsbewerberin, und jetzt sieht das wieder ganz anders aus. Jetzt geht sie runter, Joe Biden geht darauf. Mhm. Man hat das hier in Deutschland ganz interessant. Ich habe gedacht vorhin an Guido Westerwelle, der ja zu früh verstorben ist. Der war aufgrund unglücklicher Äußerungen am Anfang ziemlich unten bei diesen Befragungen da, -1 und so weiter. Und der kam nicht mehr raus. Der ist da stecken geblieben. Und es ist unglaublich schwer, aus solchen Bereichen da unten, wenn man da ist, wieder rauszukommen. Mhm. Und das ist bei Frau Kamp-Karrenbauer ganz ähnlich. Und das ist so eine Spirale. Ich fand das sehr interessant, wie Frau Mayer vorhin gesagt hat, wenn jemand sagt, sie kann es nicht. Und da hat Frau Mayer, glaube ich, so etwa gesagt, irgendwie, ja, man kann sich dem ja kaum entziehen. Irgendwann glaubt man selber dran. Man muss sich vielleicht mal daran erinnern, ganz kurz so daran erinnern, wie das passiert ist. Das hängt mit dem Rezo-Video zusammen, mit dem Karnevalauftritt, glaube ich. Und dann hat das so eine Dynamik gekriegt, die natürlich auch medial meiner Meinung nach zu sehr dann ging das so runter, aber wegen solcher eigentlich nur Stilfragen oftmals gleich einen Stab zu brechen über eine Person, die kann es nicht als Kanzlerin, das ist übertrieben. Mhm. Ich glaube, das kann man so sagen. Dann wollte ich auch, die mediale Sache ist ja manchmal so, dass so kommentiert wird, als ob da Automaten sprechen würden. Nun war ja, ich beziehe mich auf das Ende der Rede von Kamp-Karrenbauer.
Als er die Vertrauensfrage gestellt hat.
Ja, kann man so nennen, genau. Frau Mayer hat das ja erlebt im Raum. Mhm. Das Interessante war für mich auch sehr, wie sie das gesagt hat. Sie hat es sehr, sehr persönlich gesagt und fast schon anrührend. Mhm. Und das war ganz am Ende der Rede. Sie hatte kurz vorher einen großen Applaus bekommen bei was. Und das bewirkt auch was im Raum. Und darauf wird kaum eingegangen in so einer Beurteilung. Frau Mayer hat das wahrscheinlich ganz anders empfunden, denke ich mal. Sie war selbst dabei. Andererseits hat sie sich natürlich, die Frau Kamp-Karrenbauer, auch damit einen Tort selbst angetan. Da hatte Daniel Günther heute Morgen recht im Deutschlandfunk, das hätte es nicht gebraucht am Ende, weil sie dadurch auch natürlich konterkariert hat. Jetzt reden alle vor allem über diesen Satz. Vorher hat sie einige interessante Sachen gesagt. Zum Beispiel auch, fand ich sehr interessant, einmal an einer Stelle, sie hat von der Regierung als Reparaturbetrieb gesprochen. Wir müssen eine Zukunftswerkstatt werden. Das ist eine massive Kritik an der Art und Weise, wie Frau Merkel Politik macht.
Also Herr Ulrich, ich höre durch, Sie fänden es durchaus angebracht oder Sie können sich gut vorstellen, dass die CDU dann mit Frau Kramp-Karrenbauer dann unter Umständen auch in den Wahlkampf zieht.
Ja, ich glaube, sie kommt da nicht mehr raus. Mhm. Ähnlich wie beim Westerwelle.
Ja. Spannender Aspekt, wenn ich Sie da unterbrechen darf. Mhm. Herr Ulrich, herzlichen Dank für diesen Anruf. Ich gebe es mal auch so weiter. Kann da Frau Karrenbauer, sie hat ja auch ganz schlechte Umfragewerte, was da die Beliebtheit angeht. Herr Reitz, kann die aus diesem Loch nochmal herauskommen?
Ja, sicher kann sie das. Also vielleicht ist das Gegenbeispiel ja Markus Söder, der nicht positiv angefangen hat, der bei der bayerischen Landtagswahl 10% für die CSU verloren hat und der in diesen Beliebtheitsrankings unten stand. Heute ist Herr Söder einer, der unter den 5 beliebtesten deutschen Politikern ist, der eine höhere Beliebtheit hat als der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Und das hat er geschafft durch einige Wendungen, über die wir eben geredet haben, also auf dem Parteitag, und das hat er ja auch vorher gesagt, indem er einen klaren Abgrenzungskurs zur AfD gefahren hat, indem er eine klare Öffnung Richtung Ökologie und grüner Themen gemacht hat, über das Bienensterben-Referendum, das es in Bayern gegeben hat. Da wurde ja in der CSU darüber diskutiert, ob die Partei Söder diese Wende durchgehen lassen würde, diese ökologische Wende sozusagen. Und die CSU hat es klaglos hingenommen, weil sie eben auch ein Machtverein ist, die letzte tatsächliche, am längsten regierende Volkspartei, die wir haben, ist die CSU in Bayern. Und deswegen muss ihr oberster Repräsentant immer derjenige sein, der sein Ohr und sein Gefühl am nächsten beim Volk hat. Eben haben sie in den Nachrichten gebracht, dass die Bayern die ersten sind, die aus dem nationalen Bildungsrat aussteigen. Der Widerspruch kam natürlich prompt von der SPD. Das ist für Herrn Söder wunderbar, weil er sagen kann, naja gut, die mit dem Schwachmaten-Abitur, die moppern jetzt rum und wir hier in Bayern und die Baden-Württemberger, ist ja auch kein Zufall, dass die gleich mit ausgestiegen sind. Ich warte noch auf die Sachsen. So, das war natürlich ein strategisch wunderbarer Schachzug von Herrn Söder, um zu dokumentieren, die Bayern haben das bessere Abitur. Das zeigt, und das war ja die Ausgangspunkt, die Frage, war ja die Frage Ihres Hörers, kommt man da wieder raus? Westerwelle hat es damals nicht geschafft. Heute redet man auch viel positiver über Westerwelle, posthum sozusagen. Also, man kann da rauskommen. Das beste Beispiel dafür ist Markus Söder. Mhm.
Frau Mayer, ich frage Sie jetzt nicht, wo Sie Abitur gemacht haben, aber der Hörer hat es angesprochen. Sie haben das miterlebt, Frau Kramp-Karrenbauer, dieser Auftritt. Und Sie haben es, glaube ich, auch schon vorhin einen Fehler genannt, aus Ihrer Sicht da diese Art Vertrauensfrage gestellt zu haben, etwas unnötig unter Umständen. Aber bei diesen Beliebtheitswerten, Umfragen sind ja da oft knallhart. Glauben Sie, sie hat da noch eine Chance, dass sie da tatsächlich die CDU auch in den nächsten Wahlkampf führen kann? Vorausgesetzt, es gibt jetzt nicht ganz schnell einen Koalitionsbruch.
Naja, also ich fand das ganz interessant, was Herr Reitz gesagt hat, weil ich habe jetzt auch gedacht, ja, Herrgott, wie kommt sie da jetzt bloß wieder raus? Aber es stimmt, wenn man sich diesen frischen Opportunisten Söder anschaut, der sich sozusagen einfach die vom Mitbewerber die Themen klaut, sie löst, weil er es kann, weil er in der Regierung ist und gute Stimmung dabei verbreitet, dann kann man natürlich, dann verzeiht die Partei, verzeiht auch die Wählerschaft sehr schnell so eine Schwäche. Das fand ich auch ziemlich bemerkenswert bei diesem Parteitag, wie dieser Mann, wo man noch vor 1-2 Jahren gesagt hat, um Gottes Willen, du weißt nicht, was du dir wünschst, wenn du Markus Söder, wenn der CSU-Vorsitzender wird. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, er wird als die Moderne auf 2 Beinen empfunden gerade. Insofern, das ist wirklich interessant. Und bei Frau Kramp-Karrenbauer, ehrlich gesagt, ich will da nicht so drauf rumreiten. Ich glaube, sie selber schätzt das auch nicht so besonders. Aber es hat auch so eine gewisse, so ein bisschen so einen frauenfeindlichen Touch. Also es ist schon sehr, war in den letzten Wochen schon sehr gut zu beobachten, wie sich ausschließlich so Anzugjungs quasi um sie gruppieren und dieses Thema auch wirklich massiv medial und in die Partei hinein bespielen. Also die Landtagswahlen waren natürlich eine super Gelegenheit, dass man das sozusagen, dass man die Vorsitzende unterminieren konnte.
Jetzt sagen Sie aber nicht alte weiße Männer, ne?
Das sage ich nicht. Ich finde nicht, diese Opfererzählungen halte ich für falsch. Ja. Frau Kramp-Karrenbauer ist kein Opfer. Ja? Also sie hat wirklich auch richtig massive Fehler gemacht. Also das sagt ja der Hörer auch selber, ja, diese Geschichte mit Rezo. Und also das ist ja Legion, wovon wir da sprechen.
Herr Niedermayer, teilen Sie das frauenfeindliche Touch, wo wir eine CDU-Vorsitzende haben und eine Bundeskanzlerin seit 14 Jahren?
Oh, das hört man doch immer wieder.
Ja, vielleicht haben wir noch so eine Grundströmung, will ich ja vielleicht gar nicht so in Abrede stellen. Ich will auf was anderes raus. Es ist auch hier immer jetzt von Beliebtheitswerten gesprochen worden. Das trifft es nicht. Wir haben eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, wovon eigentlich so eine generelle Bewertung, also so ein generelles Image, was dann abgefragt wird, in was halten Sie von Frau Kramp-Karrenbauer, was ja die Forschungsgruppe Wahlen macht fürs ZDF, und da kommen ja diese negativen Werte dann her, woraus die sich zusammensetzen bei den Leuten. Und wir wissen, dass es vier unterschiedliche Komponenten sind, nach denen die Bürgerinnen und Bürger die Politikerinnen und Politiker beurteilen. Das ist erstens Sachkompetenz, das ist dann zweitens Führungsstärke und das ist drittens Glaubwürdigkeit und das ist viertens persönliche Sympathie. Das sind die vier Dimensionen. Leider wissen wir nicht, woran es bei Kramp-Karrenbauer hängt, weil es noch keine Umfragen gibt, die diese vier Dimensionen für sie mal abgefragt hätten. Das ist für Merkel 100-mal gemacht worden, für die SPD-Kandidaten und so weiter, aber leider noch nicht für sie. Aber irgendwo muss es hängen, dass sie so dramatisch in so kurzer Zeit an diesen Werten verloren hat und jetzt seit ein paar Monaten im sehr deutlichen Negativbereich liegt. Eine Geschichte ist die Glaubwürdigkeit, wenn sie erzählt, sie will ihre ganze Kraft der Partei widmen und das auch über die Bild-Zeitung noch sagt und 14 Tage später dann Verteidigungsministerin wird, dann hat sie natürlich ihr Wort gebrochen.
Sich noch einen Rucksack aufgeht.
Schlicht und einfach ihr Wort gebrochen. Und was mit Politikerinnen und Politikern passiert, die ihr Wort gebrochen haben, das sehen wir an Herrn Scholz, das sehen wir an vielen anderen, dass die bei den Leuten dann unten durch sind, weil ihre Glaubwürdigkeit dramatisch gelitten hat. Also im Prinzip kann sie das drehen, aber dann darf sie keinerlei Fehler mehr machen und sie muss sich sehr darauf konzentrieren, Dinge klarzustellen, ein klares inhaltliches Profil zu haben, damit ihr auch Sachkompetenz zugemessen wird. Das kann sie jetzt im Verteidigungsbereich, aber das ist natürlich auch wieder ein Minenfeld, das wissen wir ja auch. Das wird nicht ganz so einfach werden, wie bei Herrn Spahn zum Beispiel, der sich da wunderbar sachpolitisch profilieren kann. Also ja, im Prinzip ja, sie kann da rauskommen, aber es wird extrem schwierig werden und zwar vor allen Dingen extrem schwierig in einer so kurzen Zeit, denn man weiß ja nicht, sie hat höchstens ein Jahr Zeit, vielleicht aber sehr viel weniger, wenn die SPD in den nächsten Tagen die Koalition aufkündigt, wenn, ja, dann sieht es ja ganz anders aus. Ne?
Jetzt haben wir von unseren Hörerinnen und Hörern heute Morgen fast nur Kritisches über die CDU gehört. Das ändert sich jetzt vielleicht mit Helmut König, der aus Sachsen-Anhalt angerufen hat. Guten Morgen, Herr König, das habe ich zumindest gehört. Sie wollten sich positiv mal äußern.
Guten Morgen, ob ich mich positiv äußere, weiß ich nicht. Aber ich wollte mal eine ganz anderen Gesichtswinkel aufmachen.
Gerne.
Ich habe zwei Leben. Das erste habe ich 89 beendet, da war ich ein Ornithologe. Und dann ging da etwas schief, 89, und seitdem gucke ich mit größtem Vergnügen, ich werde 81, auf den Zustand der Nation. Und spätestens seit dem Eintreffen von Donald Trump im Weißen Haus geschieht ja in der Welt etwas Außerordentliches. Überall einstürzende Neubauten und es spielt die allgemeine Verunsicherung. Die NATO geht dahin. Die EU, so wie sie aufgestellt worden ist, bricht zusammen. Was nicht noch alles. Und das alles ohne Chaos, sondern ich würde sagen geplant. Und in diesem Zusammenhang hat die Bundeskanzlerin in der Zeit, solange sie Bundeskanzlerin ist, immer das Richtige gemacht. Manchmal war es etwas komisch. Zum Beispiel, das ist der sind die Flüchtlinge, wie sie da gehandelt hat. Sie konnte gar nicht anders, aber sie hat gehandelt und hat sie willkommen geheißen. Und das andere, was ich nicht verstanden hatte damals, das war der Atomausstieg im Bundestag.
Das sind die beiden kritischen Punkte, aber insgesamt, Herr König, um jetzt auch noch anderen Hörern die Möglichkeit zu geben, war meine Einleitung gar nicht so falsch. Also Sie haben sich jetzt positiv mal geäußert und die Rolle da von Angela Merkel betont. Da will ich gleich noch in die Runde geben. Danke für den Anruf. Wir wollen auch Herrn Salomonsberger noch zu Wort kommen lassen, der uns ganz aus dem Norden offenbar anruft, aus Flensburg. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Salomonsberger, mein Name. Ja. Ich habe vielleicht einige kritische Anmerkungen zu machen. Ja. Vor allem in die Runde, wenn ich in den Diskussionen immer den Begriff Markenkern höre, dann muss ich hier schon mehr schmunzeln. Das ist ein Buzzword der Marketing, also das sollte man wegkommen. Und zum Zweiten finde ich es wirklich erbärmlich, wenn ein über 60-Jähriger wie Herrn Merz als Zukunftshoffnung einer Partei präsentiert wird und herbeigeschrieben wird. Das finde ich als Österreicher, wo zum Beispiel Kanzler Kurz gerade mal über 30 ist und der könnte durchaus der Sohn vom Herrn Merz sein, ein Land führt und wenn sie rundherum schaut, wer führt die Länder, die sind alle wesentlich jünger. Also das finde ich höchst merkwürdig und erbärmlich. Und zum Dritten würde ich sagen, wenn immer gesagt wird, die CDU sei nach links gerückt, das stimmt in meinen Augen nicht. Die CDU debattiert oder in der Regierung wird debattiert, Militäreinsätze im südchinesischen Meer, Schützen der Handelswege, das sind doch keine linken Positionen. Mhm. Und sonst sind sie, finde ich, einem gewissen Lebensstil nachgelaufen. Ja. Und sie konnten gar nicht anders.
Herr Salomonsberger, ganz herzlichen Dank für den Anruf, auch für diesen Hinweis. Wenn ich da vielleicht eines herausgreifen darf, da sind wir nämlich vorhin wieder vom Thema noch kurz abgekommen, zumindest von dem Stichwort oder der Personalie Friedrich Merz. Herr Reitz, das beurteilen jetzt einige, also viele, die auf ihn gesetzt haben, ich weiß nicht, ob Sie zu denen gehören, sind jetzt schwer enttäuscht von ihm, wie er sich jetzt wieder verhalten hat. Hat sich seine Kanzlerkandidatur, so sehen das nämlich einige. Das schreibt uns auch ein Hörer, den ich mal ganz kurz zitieren will. Harry Niebuhr schreibt, die Personalie Merz hingegen hat sich wohl jetzt endgültig erledigt. Wie sehen Sie das? Hat er sich da jetzt die Aussicht, zumindest Kanzlerkandidat, was er vielleicht unter Umständen mal werden wollte, jetzt endgültig verbaut?
Ja, das hat er sich vorher schon verbaut. Einfach auch über seine politische Persönlichkeit. Friedrich Merz ist, anders als Helmut Kohl, kein Netzwerker. Und Helmut Kohl hat, das können Sie bei Johannes Rau sehen in Nordrhein-Westfalen, das sind die Erfolgsrezepte. Man muss einer sein, der in so einer Volkspartei unterwegs ist, wie eine Vater- oder Mutterfigur. Das heißt also, Kontakte überall hat, sie pflegt, überall dabei ist, bis ins Private hinein. Das ist eine Fähigkeit, die Friedrich Merz abgeht. Deswegen hat er es auch nicht geschafft. Es reichte ja, dass die Frauenunion sich hinter Frau Kamm-Karrenbauer stellte, um ihr eine Mehrheit zu besorgen, von wenigen Stimmen Vorsprung. Aber immerhin, es hat gereicht. Das zeigt eigentlich auch die strukturelle Schwäche von Friedrich Merz. Und er hat sich jetzt eingereiht, weil er begriffen hat, dass auch die CDU keine Putschpartei ist, die Rebellion überhaupt nicht liebt, sondern bestraft. An einem Punkt muss man, glaube ich, die Rolle von Friedrich Merz einfach nochmal revidieren, weil er hat ja gesagt, wenn ihr mich braucht, bin ich da. Nun ja, die FAZ hat groß darüber berichtet, über die konstruktive Rolle, die Merz dabei gespielt hat, den Grundrentenkompromiss zwischen der Union und der SPD innerhalb der Union mehrheitsfähig zu machen. Denn der Wirtschaftsflügel war ja nun deutlich gegen diesen Kompromiss und Merz hat mit seinen Vorschlägen zur gleichen Zeit die betriebliche Altersvorsorge zu stärken, erheblich dazu beigetragen, dass Herr Linnemann von dem sozusagen vom Wirtschaftsflügel, vom Mittelstand am Ende zugestimmt hat. Das heißt, das war hinter den Kulissen, unter der Regie von Kamm-Karrenbauer gab es eine Koalition von Friedrich Merz und Kamm-Karrenbauer, die diesen wichtigen Kompromiss machbar und durchsetzbar gebracht haben und damit ein Stück Beitrag geleistet haben, um die Koalition zu retten. Ob das klappt, werden wir am Wochenende wissen, wenn die SPD entschieden haben wird, wer ihr neuer Vorsitzender ist.
Herr Niedermayer, war das dann vielleicht auch ein Stück Eigennutz von Friedrich Merz, wenn er da mitgeholfen hat, wie Herr Reitz gerade sagt, die Große Koalition unter Umständen zu retten? Denn wenn die ganz schnell in die Brüche ginge, das würde ja seine Erfolgsaussichten schmälern.
Naja, ich weiß nicht. Wenn man die Umfragen sich anschaut, es gibt ja nicht nur eine, sondern vier oder fünf Umfragen, die mit unterschiedlichen Fragestellungen alles das Gleiche sagen. Wenn jetzt Wahlen wären, dann hätte Friedrich Merz die besten Aussichten.
Wahlen gäbe es ja wahrscheinlich nicht.
Mit Abstand, ja, ich sag ja, wenn jetzt Wahlen wären, dann hätte Friedrich Merz mit Abstand die größten Aussichten, erstens Kanzlerkandidat zu werden und zweitens wären mit ihm die Aussichten der Union am höchsten. Und bei Kramp-Karrenbauer, die rangiert in allen diesen Umfragen ganz am Ende. Das darf man nicht vergessen. Das kann sich in einem halben Jahr geändert haben. Aber momentan ist die Lage so. Ich glaube auch, dass eine konstruktive Rolle von Friedrich Merz sehr sinnvoll wäre, dass er die auch weiter machen sollte. Und zum Beispiel könnte man sich ja auch eine ganz andere Konstellation denken mit einer wiedererstarkten Kramp-Karrenbauer, die wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung hat, und einem gestärkten, im Amt auch gestärkten Wirtschaftsminister Merz. Das könnte man sich ja auch vorstellen, dass die beiden ihre Rivalität begraben und als Tandem versuchen, unterschiedliche Bereiche der Union in einem möglichen nächsten Wahlkampf abzudecken. Das wäre ja auch mal möglich. Also insofern gibt es, glaube ich, noch unterschiedliche Möglichkeiten, die ihm eine Rolle zumessen, die nicht unbedingt die des Kanzlerkandidaten sein.
Zum Schluss vielleicht auch noch kurz zu dem, was uns Herr König da gesagt hat. Er hat ja sinngemäß gesagt, die Welt stürzt ein, Stichwort Trump, Stichwort NATO. Und da habe uns Angela Merkel bei allen Kritikpunkten, die er genannt hat, Flüchtlingspolitik, glaube ich, war das, da habe Angela Merkel doch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Frau Mayer, welche Rolle spielt Angela Merkel da im Moment? Sie hat sich ja völlig rausgehalten fast bei diesem Parteitag. Ist das ein bisschen wenig Unterstützung für Ihre Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer oder ist das aus Ihrer Sicht so in Ordnung?
Naja, das ist natürlich, sie ist da in so einer gewissen Zwickmühle. Es ist ja bekannt, dass Frau Kramp-Karrenbauer die quasi ihre Wahl war, wenn es um die Parteinachfolge geht, also um die Vorsitzenden-Nachfolge. Und dass es sozusagen mit Perspektive aufs Kanzleramt gedacht war. Man muss das nur mal durchdenken, das ist ganz einfach, sich zu fragen, was wäre denn gewesen, wenn Angela Merkel beim Parteitag aufgestanden wäre und jetzt nochmal in der Aussprache was Interessantes beigetragen hätte zur Rede der Vorsitzenden. Ja, da hätten alle aufgeschrien und zwar völlig zu Recht. Also insofern halte ich das, finde ich, fast schon ein bisschen ladylike, sie hat da echt brav gesessen, andere aus dem Präsidium sind echt mal länger verschwunden. Sie sitzt da, sitzt und hört sich alles an, geht dann auch mal rüber zu Söder, also erzeugt sozusagen auch, finde ich, solidarische Bilder auf diesem Parteitag. Und mehr kann sie nicht machen. Also alles, was man hier so in Berlin hört, ist so dieses, also schwimmen muss Kramp-Karrenbauer schon selber. Also und das ist auch richtig so, weil es geht, perspektivisch ginge es, im Moment sehe ich das auch noch nicht so richtig, aber ginge es ums Kanzleramt für sie. Und wer Kanzlerin dieses Landes werden möchte, der oder die muss eine besondere Stärke, eine besondere Kompetenz mitbringen. Und da finde ich, ist es eher nicht so konstruktiv, wenn die Vorgängerin sich da andauernd irgendwie stützend zur Seite stellt. Also da hat sie einfach auch eine ziemlich blöde Position. Das tut mir manchmal richtig leid, weil da so auf ihr rumgehackt wird. Aber eigentlich, was soll sie denn? Also alles, was sie tun würde, wäre falsch. Insofern ist Schweigen jetzt gerade, glaube ich, die beste Entscheidung in dieser Frage.
Herr Reitz, stimmen Sie zu oder geben Sie denjenigen recht? Die Stimmen gibt es ja auch. Die sagen, also dieser vorzeitige Rückzug von Merkel vom Parteivorsitz, der hat die CDU mit in die Schwierigkeiten gebracht, in denen sie jetzt steckt.
Also dieser vorzeitige Rückzug von Frau Merkel vom Parteivorsitz hatte ja Gründe. Der hatte ja eine Ventilfunktion. Und Frau Merkel hat es auf diese Weise immerhin hingekriegt, ihre Kanzlerschaft zu retten. auch innerhalb der CDU. Das ist auch das, was ihr tatsächlich am meisten Spaß macht, wenn man mal anguckt, wie sie agiert in der gesamten Welt. Das ist in der Spätphase aller Kanzler übrigens so gewesen, dass in den letzten beiden Jahren die für sich die Segnungen der Außenpolitik entdeckt haben und sich von der Innenpolitik und den ganzen Händeln und Intrigen, die innerhalb von Parteien dann eine Rolle spielen, weitgehend entfernt haben, auf einen ganz anderen Stern hinbewegt haben. Und das kann man bei Merkel im Moment auch beobachten. Und recht hat Frau Mayer, wenn sie sagt, das Schlimmste, was Frau Kramp-Karrenbauer doch passieren würde, wäre, wenn Mutti auch noch hingehen würde und Frau Kramp-Karrenbauer an die Hand nehmen würde, um sie sozusagen auch noch zu Fuß ins Kanzleramt zu begleiten. Das wäre das Allerschlimmste. Wenn man Frau Kramp-Karrenbauer zerstören will, dann müsste man genau das raten zu tun. Das wäre das beste Instrument, um Frau Kramp-Karrenbauer kaputt zu machen.
Und damit sind wir schon am Ende dieser Kontroverssendung. Heute zum Thema Selbstkritik und weiter so kann diese CDU das Land noch führen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde, bei Anja Mayer, der Parlamentskorrespondentin der Tageszeitung Taz, bei Professor Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler in Berlin und bei Ulrich Reitz, dem Publizisten. Ihnen alle Dankeschön, dass Sie heute dabei waren. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher, auch einem umstrittenen Thema, dann die Dieselfahrverbote und wie sie in Berlin umgesetzt werden. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Martin Sagatta.